Es ist schon eine komische Sache mit dem Alter. Also zuerst kann man es gar nicht erwarten, bis man älter wird und dann möchte man auf einen Knopf drücken und das stoppen. Im Europäischen Jahr des Alterns, das in diesem Jahr ist, des aktiven Alterns, haben wir einige interessante Maßnahmen und Vorträge gesetzt. Der Höhepunkt ist heuer ein Vortrag, in dem wir uns mit dem Thema beschäftigen, wie das Bild des Alterns denn aussehen sollte für die Zukunft. In der 31. Vortragsveranstaltung im Rahmen unserer Reihe Wissen fürs Leben freut es mich ganz besonders, dass ich so viele interessierte Menschen hier sehe, die sich über das Alter interessieren. Und ganz besonders freut es mich, dass wir Dr. Franz Josef Köp bei uns begrüßen können, der bei so vielen Veranstaltungen sehr, sehr interessante Gäste begrüßen konnte. Und es ist mir eine große Ehre, dass ich ihn heute hier als Referenten begrüßen darf. Und ich kann Ihnen versprechen, Sie werden es nicht bereuen, dass Sie heute hier zu uns gekommen sind. Ich wünsche Ihnen mit mir zusammen einen ganz interessanten Abend.
Lieber Gerhard, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, dass Sie sich für dieses Thema interessieren und ich Ihnen einige Dinge erzählen darf, die mir wichtig sind. Wissen Sie, was das Schlechteste am Alter ist? Das Schlechteste am Alter ist sein Ruf. Das habe ich von Judith Giovanelli Blocher gehört, die heute 77 Jahre alt ist und vor 5 Jahren, also mit 72, ein Buch geschrieben hat, Das Glück der späten Jahre. So wie von ihr habe ich in den letzten Jahren von vielen Fachleuten einiges über das Alter gelesen und gehört. Und mit 61 zähle ich selbst zu den sogenannten jungen Alten und mache die ersten Erfahrungen mit dem Altsein. Da hat es sich mir geradezu angeboten, zum Abschluss des Europäischen Jahres des aktiven Alters von dem, was ich gelesen und gehört habe und was ich selbst erlebe, gewissermaßen die Quintessenz, den Sukkus, das Beste, also eine Art Best of Aging zusammenzustellen. Und ich freue mich, dass Sie sich dafür interessieren. Als Titel habe ich nach langem Suchen gewählt, ziemlich beste Jahre, wir brauchen ein neues Bild des Alters. Warum brauchen wir ein neues Bild des Alters? Weil fast alle alt werden, aber nicht alt sein wollen. Weil das Alter ein Land ist, von dem alle gehört haben, wohin jede und jeder ziehen muss, aber wo kaum jemand leben will. Woher kommt dieses Paradox, diese widersprüchliche Einstellung zum Alter? Weil das Bild, das wir vom Alter haben, auf vielen Vorurteilen beruht und diese Vorurteile, die sind ziemlich katastrophal. Altsein, das Alter, die Alten werden kulturell und gesellschaftlich fast nur mit negativen Eigenschaften in Verbindung gebracht. Das beginnt schon im Alten Testament. Es findet seinen Niederschlag bei den großen Philosophen, ebenso wie im Märchen. Es geht über die Horrormeldungen der Medizin, die dauernd Alarm schlägt und Angst macht und endet mit aktuellen Zuschreibungen zum Alter, mit Schlagworten wie Überalterung, Altersschwemme, Methusalem-Komplott, Vergreisung und so weiter. Ein erster Punkt meines Vortrags sind also diese negativen Zuschreibungen zum Alter, die uns bewusst werden müssen, weil sie sonst zu einer Altersdiskriminierung, zu einer Abwertung des Alters führen und zur Angst vor dem Alter. Wenn sie uns nicht bewusst sind, diese abwertenden Zuschreibungen, dann geht es uns wie Mark Twain oder der Schriftstellerin Colette. Mark Twain musste im Alter feststellen, ich bin ein alter Mann und habe viele Sorgen kennengelernt, aber die meisten von ihnen sind nicht Wirklichkeit geworden. Und die 81-jährige Schriftstellerin Colette kam zu der Erkenntnis, was für ein wunderbares Leben ich hatte. Ich wünschte nur, ich hätte es früher bemerkt. Woher also kommen diese negativen Zuschreibungen? Ich beginne mit dem Alten Testament, Psalm 90. Da heißt es, vielleicht leben wir 70 Jahre, vielleicht sogar 80, doch selbst die besten Jahre sind Mühe und Last. Ja, wenn selbst die besten Jahre Mühe und Last sind, dann ist erst recht das Alter Mühe und Last. Aristoteles schrieb, die Alten sind übelwollend. Sie sehen nur das Nachteilige. Ferner sind sie argwöhnisch aufgrund ihres Misstrauens. Misstrauisch aber sind sie aus Erfahrung. Das bedeutet, die Alten sind von niederer Gesinnung, weil sie vom Leben gedemütigt wurden. Ferner sind die Alten geldgierig und hängen am Leben. Aristoteles. Im Märchen Die Lebensalter, da wird erzählt, wie bei der Erschaffung der Welt Gott die Lebenszeit aller Kreaturen bestimmt. Er will dem Esel, dem Hund und dem Affen 30 Jahre zuteilen. Aber alle sagen, das ist zu viel, das ist zu lang, das halte ich nicht aus. Und so erlässt er dem Esel 18 Jahre, dem Hund 12 Jahre und dem Affen 10 Jahre. Als der Mensch kommt, will Gott ihm auch 30 Jahre geben, aber der Mensch protestiert und sagt, das ist zu wenig, ich will mehr. Und so bekommt er die 18 Jahre des Esels, die 12 Jahre des Hundes und die 10 Jahre des Affen. Also lebt der Mensch 70 Jahre, heißt es am Schluss des Märchens. Die ersten 30 sind seine menschlichen Jahre. Die gehen schnell dahin. Da ist er gesund, heiter, arbeitet mit Lust und freut sich seines Daseins. Hierauf folgen die 18 Jahre des Esels. Da wird ihm eine Last nach der anderen aufgelegt. Er muss das Korn tragen, das andere nährt. Und Schläge und Tritte sind der Lohn für seine treuen Dienste. Dann kommen die 12 Jahre des Hundes, also von 48 bis 60. Da liegt er in den Ecken, knurrt und hat keine Zähne mehr zum Beißen. Und wenn diese Zeit vorüber ist, also mit 60, so machen die 10 Jahre des Affen den Beschluss. Da ist der Mensch schwachköpfig und närrisch, treibt alberne Dinge und wird ein Spott der Kinder. Diese kulturellen Vorstellungen, diese Stereotypen, die sind hartnäckig. Wenn man heute Kinder von etwa 10 Jahren fragt, was ist Alter? Was sind alte Leute? Dann bekommt man folgende Antworten. Sie sind schwach, hilfsbedürftig, passiv, leidend, gebrechlich, anfällig, leicht vergesslich, verwirrt, krank, intolerant, konservativ, wenig flexibel, unfähig zur Anpassung an neue Situationen. Und man stellt sich Alte als verbittert, mürrisch, einsam, isoliert, krank und pflegebedürftig vor. In der Jugendsprache werden ältere Menschen bezeichnet als Gruftis, als Cookie-Dentler, als Bergaufbremser, als Krampfaderngeschwader, als Fossilientransport, als Korngreise, als Graukappen und als Rentner. Und sie werden lächerlich gemacht nach allen Regeln der Kunst. Im Internet kommt die Verachtung und Verächtlichmachung des Alters und der Alten ganz unverhohlen und unverblümt zur Sprache. Eine kleine Kostprobe aus einer Abhandlung, die mehrere Seiten lang ist. Über 50-jährige Menschen sind selten im vollen Besitz ihrer geistigen Kräfte. Sie sind eine Gefahr für den Straßenverkehr. Im Rentenalter fällt den Betroffenen das objektive Einschätzen immer schwerer. So fahren sie mit dem Auto, in Klammer Mercedes-Benz oder Audi A80 mit Stufenheck, auf der Landstraße nie schneller als 81 Stundenkilometer, in geschlossenen Ortschaften nie schneller als 41 Stundenkilometer. Jeden Morgen in aller Herrgottsfrühe kann man Horden von Rentnern beobachten, die in ihren kurzen Hosen und Hausschuhen riesige Papiertüten mit Backwaren vom Bäcker nach Hause schleppen. Dies ist die Angst des Rentners vor dem Krieg und der Hungersnot. Der deutsche Finanzminister Steinbrück musste im Dezember 2005 wieder mal 900 Millionen Euro Schulden machen, um den Rentnern noch ihr Almosen zuwerfen zu können. Umsonst, da die meisten Rentner nichts mehr fangen können. Und wenn doch, dann landet das Geld ins Kopfkissen eingenäht im Müll. Die Rentner dürfen ab 70 bei Rot über die Straße gehen. Ab 80 müssen sie, sonst erhalten sie eine Buße. Man darf natürlich nicht zu hart mit den Rentnern umgehen, denn sie sind zumeist noch Menschen. Das sind ein paar Zitate aus dem Internet. Mit dieser Gruppe, mit diesem Altsein, wollen wir natürlich nichts zu tun haben. Genauer mit diesem Bild vom Alter, mit dieser Meinung. Denn unsere Erfahrung mit dem Alter und mit dem Altsein ist eine andere. Das Bild, das stereotype Bild, das wir vom Alter haben, stimmt mit unseren heutigen aktuellen Erfahrungen nicht überein. Früher war ein 60-Jähriger alt, eine 70-Jährige sehr alt. Heute schauen wir als 60-, 70-Jährige, ja sogar als 80-Jährige viel jünger aus und sind auch tatsächlich viel gesünder und fitter, als unsere Eltern und Großeltern in diesem Alter es waren. Das kalendarische und das gefühlte Alter, das stimmt heute nicht mehr überein. Nicht nur, weil wir anfällig sind für Schmeicheleien, weil wir jünger eingeschätzt werden wollen oder weil wir nicht sehen möchten, dass wir älter sind. Nein, verglichen mit den alten Erfahrungen unserer Eltern und unserer Großeltern fühlen wir uns zu Recht jünger, als wir sind. In Klammer, manchmal fühlen wir uns natürlich auch älter, als wir sind, nämlich dann, wenn wir krank sind, eine Krise haben oder Schmerzen. Sie kennen das sicher, wenn man zum Beispiel einen Hexenschuss oder einen Bandscheibenvorfall hat, dann fühlt man sich plötzlich um 30 Jahre älter, als man tatsächlich ist. Erst kürzlich habe ich wieder eine verblüffende Erfahrung gemacht. Eine Bekannte schickt mir ein Foto von ihrer Mutter, die mit 91 gestorben ist. Ich bin baff, denn meine Großmutter, die sah genauso aus, aber mit 71. Also 71 zu 91. Das Bild, das die Medien vom Alter zeigen, Alter als Problemfall, die öffentlichen Diskussionen über die Alten als Pflegefälle, deckt sich nicht mit unseren Erfahrungen. Es stimmt nicht überein. Im Alter wird man nicht automatisch und nicht notwendigerweise ein Pflegefall. Man wird nicht zwangsläufig und automatisch dement, auch nicht ein Problemfall. Die öffentliche Meinung hinkt oft hinter der Realität her, weil für die Medien generell gilt, nur eine schlechte Nachricht ist eine gute Nachricht, wird in den Medien auch in erster Linie über die schlechte Seite des Alters gesprochen. Über gesundheitliche, finanzielle und soziale Probleme, über Schmerzen, Armut, Defizite, Verluste und Abbau. Das ist schon notwendig, aber die guten Seiten, die Chancen, die Herausforderungen des Alters, die werden kaum erwähnt. Typisch, wenn zum Beispiel ein Vortrag von Erich Schützendorf mit dem Titel angekündigt wird, ich möchte ganz normal alt und dement werden dürfen. Als ob Alter und Demenz zwangsläufig miteinander verbunden wären. Der stoische Philosoph Epiktet, der hat circa 100 nach Christus gelebt, der hat geschrieben, es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Meinung, die wir von den Dingen haben, also unsere Bewertungen, unsere Urteile. So ist zum Beispiel für Epiktet der Tod nichts Furchtbares, sondern nur die Meinung, er sei furchtbar, ist das Furchtbare, schreibt Epiktet. Wenn wir also in Schwierigkeiten geraten, beunruhigt und betrübt werden, wollen wir die Schuld niemals einem anderen, sondern nur uns selbst geben, das heißt unseren Meinungen und Urteilen, so der Philosoph. Und das gilt natürlich 1:1 fürs Alter. Da kann man auch sagen, es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Meinungen, die wir von den Dingen haben. So ist das Alter nichts Furchtbares, sondern nur die Meinung, es sei furchtbar, ist das Furchtbare. Wir müssen also die Meinung ändern, das Bild, das wir vom Alter haben. Wir brauchen ein neues Bild des Alters. In seinem faszinierenden Buch Olymp des Lebens, das Thomas Druyen vor bald 10 Jahren geschrieben hat, da schreibt er auch, die bisherige Vorstellung vom Alter ist überlebt und am Ende. Die Entdeckung neuer Altersbilder ist eine globale Verpflichtung. Die Frage, wie wir mit dem Alter umgehen, ist von weltweitem Interesse und Überlegungen zu einer Philosophie des Alters sind von universaler Dringlichkeit. Das Land braucht eine neue Sicht dessen, was Altsein bedeutet und was Alte leisten können. Es ist die Aufgabe einer konzentrierten Aktion der ganzen Gesellschaft, endlich die Lethargie bedrückender Altersbilder aufzugeben und sich engagiert einem Positiven zu widmen. Es ist eine der wichtigen Aufgaben der Zukunft, die Bilder vom Alter positiv und realistisch zu gestalten. Wir brauchen den Mut, das Altwerden zu akzeptieren, es vom Tod zu lösen und ihm mit Neugierde zu begegnen. Das Alter will als neues Land mit der Begeisterung eines Pioniers entdeckt werden. Das schreibt Thomas Druyen. Und dazu möchte ich einen kleinen Beitrag liefern, mit einfachen Worten ein paar Dinge sagen, die mir am Herzen liegen, Dinge, die natürlich auch vor mir schon andere gesagt haben, die es aber wert sind, betont, verstärkt, unterstrichen zu werden. Damit komme ich nach diesen negativen, nach diesen alten Zuschreibungen zum Alter, zum zweiten Kapitel und zur Frage, was ist denn das Neue, das noch nie Dagewesene am Alter? Das Alter ist heute nicht mehr nur ein Anhängsel von ein paar geschenkten Jährchen nach der Zeit der Berufstätigkeit, sondern das Alter ist heute ein eigener, neuer, langer Lebensabschnitt. Ja, es ist die längste Lebensphase überhaupt. Das heißt, das Alter dauert länger als die Kindheit, es dauert länger als die Jugend, es dauert länger als die Schulzeit und die Berufsausbildung. Zum Teil dauert es fast gleich lang wie das Berufsleben. Wer heute in Pension geht, hat in der Regel noch ein Drittel seines Lebens vor sich. Manche ein Viertel bis ein Drittel. Heute werden viele Menschen sehr alt, früher nur wenige. Da muss ich eine kleine Nebenbemerkung zum Thema anbringen, das mich immer wieder ärgert. Das ist das Missverständnis mit der durchschnittlichen Lebenserwartung. Da heißt es zum Beispiel, vor 200 Jahren lag die durchschnittliche Lebenserwartung bei 40. Und man meint dann, damals gab es keine 50-, 60- oder 70-Jährigen. Aber mit Statistik kann man täuschen und lügen. Wenn aus einer sogenannten Kohorte einer 79 wurde und ein Kind mit einem Jahr gestorben ist, dann ist eben das durchschnittliche Lebensalter 40. Wenn ich einen Meter links daneben schieße und einen Meter rechts daneben schieße, habe ich statistisch genau in die Mitte getroffen. Oder wenn es Anfang Februar minus 20 Grad hat und Ende Februar plus 20 Grad, war die Durchschnittstemperatur statistisch im Februar 0 Grad. Stimmt einfach alles hinten und vorn nicht. Statistiker mögen mir die grobe, holzschnittartige Erklärung nachsehen, weil ich weiß, dass die Lebenserwartung durch die sogenannten Perioden- oder Kohortenanalyse etwas differenzierter berechnet wird. Doch mir geht es nur darum zu sagen, auch früher schon wurden Menschen sehr alt, aber eben es waren sehr wenige. Und man findet viele Beispiele, zum Beispiel Thomas Hobbes, ein politischer Denker, der um 1600 gelebt hat, der wurde 91. Oder Augustinus, der größte Denker des frühen Christentums, der hat um 400 gelebt, der wurde 76. Oder Plutarch, ein griechischer Geschichtsschreiber und Philosoph, der hat im ersten Jahrhundert nach Christus gelebt, der wurde 80. Platon, der hat 427 vor Christus gelebt, auch der wurde 80. Ernst Bloch, der das Prinzip Hoffnung geschrieben hat, wurde 92. Leo Tolstoi, der russische Schriftsteller, der wurde 82. Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, 83. Und Johann Wolfgang von Goethe, der von 1749 bis 1832 gelebt hat, der wurde fast 83. Und als 74-Jähriger verliebte sich dieser große Geist in eine 19-Jährige, in die Ulrike Levetzow, die er heiraten wollte. Also, das heißt, auch früher wurden Menschen sehr alt, aber es waren Einzelne, es waren wenige, es waren Ausnahmen. Früher war der alte Mensch etwas Seltenes und hatte allein deshalb einen Sonderstatus. Heute sind es viele, die alt werden. Es ist ein Massenphänomen, es ist die Regel, immer mehr Menschen erreichen ein höheres Alter. Wir leben in einer Gesellschaft des langen Lebens und dadurch ist der Sonderstatus dahin. Das muss uns auch klar sein als Alte, weil es eben so viele gibt und jeder Vergleich mit früheren Gesellschaften ist unangebracht beziehungsweise reine Nostalgie, weil die Alten vor allem dort einen besonderen Status hatten, weil sie eben wenige waren und auch weil die Gesellschaft sich damals kaum gewandelt hat, während sich unsere Gesellschaft rasant wandelt. Was glauben Sie, wie viele Hundertjährige es heute in Deutschland gibt? Man errät es kaum, es sind über 10.000. Über 10.000. Früher war ein Hundertjähriger oder eine Hundertjährige eine Ausnahme. In Europa leben derzeit ca. 200.000 Menschen, die über 100 Jahre alt sind. Egal, welche Altersgruppe man hernimmt, ob die 60-Jährigen, die 80-Jährigen oder die 100-Jährigen, alle statistischen Daten zeigen steil nach oben. Das hat die Bevölkerungspyramide verändert. Und auch hier muss ich etwas loswerden. Meistens wird die bisherige Bevölkerungspyramide mit einer breiten Basis und einer kleinen Spitze nach oben als natürlich, als ideal, als gut, als normal, als gesund angesehen. Und die jetzige Bevölkerungsstruktur, die nach oben nur wenig abnimmt, die wird gern als unnatürlich, als schlecht, als bedenklich, als krank bezeichnet, manchmal auch als Urnenform. Doch das ist gedankenlos bis zynisch, es ist ignorant und dumm, sagt Peter Gross. Peter Gross hat darauf hingewiesen, dass die bisherige Bevölkerungspyramide, eben die mit der breiten Basis und der kleinen Spitze, eine mörderische ist. Sie beruht darauf, dass die Kinder sterben wie die Fliegen, dass der Mutter ihre Buben umfallen wie die Ruben, wie der Erik Brauer gesungen hat, und dass die jungen Frauen im Kindbett sterben. Und dass die jungen Frauen im Kindbett sterben. Zudem stirbt man bei dieser Pyramide an einem Blinddarmdurchbruch oder an einer Lungenentzündung und nur so wird eine kleine Gruppe alt und es kommt zur Bevölkerungspyramide mit der kleinen Spitze. Erst heute früh hat mir Gerhard Uschan noch einen Artikel mit der Sterbetafel für Männer des Deutschen Reiches bzw. der Bundesrepublik Deutschland gezeigt. Da sieht man ganz deutlich, dass zum Beispiel im Jahr 1871 allein in den ersten 2 Jahren die Zahl der neugeborenen Buben von 100.000 auf 60.000 absinkt. Das heißt, nahezu die Hälfte der Kinder stirbt in den ersten 2 Jahren. Das ist doch erschreckend, wenn man sich das vorstellt. und so ist es heute noch in vielen armen Ländern der Erde und das soll gesund und ideal sein. Die jetzige Form der Bevölkerungspyramide, die entsteht, weil Kinder und Jugendliche überleben, weil die Medizin lebensgefährliche Krankheiten heilen kann, weil es keinen Hunger und keine Kälte mehr gibt, aber eine ausgezeichnete Hygiene. Und deshalb werden heute sehr viele alt. So zeigt die Sterbetafel für das Jahr 2000, dass von 100.000 geborenen Buben rund 95.000, also fast alle, das 60. Lebensjahr erreichen. Und erst dann geht die Kurve nach unten und nehmen die Sterbefälle zu. Wir bleiben heute also länger fit, das heißt, wir werden später alt. Die Zeit des aktiven, relativ gesunden Alters, das man in Unabhängigkeit und in Selbstständigkeit verbringen kann, hat enorm zugenommen und wird weiter zunehmen. Deshalb ist es auch gar nicht zulässig, von dem Alter zu sprechen. Eine 60-Jährige erlebt natürlich etwas anderes als eine 80-Jährige oder eine 100-Jährige. Deshalb wird das Alter auch in zumindest drei Abschnitte unterteilt. Man spricht vom jungen Alter, vom mittleren Alter und vom hohen Alter. Die Amerikaner haben dafür bildhafte Formulierungen. Zum jungen Alter sagen sie, das sind die Go-Go's. Zum mittleren Alter, das sind die Slow-Go's. Und zum hohen Alter, das sind die No-Go's. Also noch einmal, man kann es nicht genug betonen, das Alter ist heute ein eigener, neuer, langer Lebensabschnitt, nicht mehr nur ein Anhängsel. Es ist in der Regel die längste Lebensphase überhaupt. Wer heute in Pension geht, hat wie gesagt ein Drittel bis ein Viertel seines Lebens noch vor sich. Natürlich gibt es Ausnahmen, die aber nur die Regel bestätigen. Dass viele alt werden, das ist eine großartige Leistung. Das ist eine kulturelle, eine historische Sensation, die an ein Wunder grenzt. Das ist ein großes Geschenk, von dem alle Gesellschaften und alle Völker träumen. Dass eben nicht so viele schon in jungen Jahren sterben, sondern dass viele alt werden. Doch statt uns über dieses Wunder, über dieses Geschenk zu freuen, macht es Angst und wir reden von Überalterung und Vergreisung. Thomas Druyen verwendet ein schönes Bild. Er schreibt, in den letzten Jahrzehnten haben sich unsere Lebensmöglichkeiten grundlegend gewandelt. Wir haben zusätzliche Jahre gewonnen, die einem Lottogewinn gleichkommen. Aber der überwiegende Teil der Menschen über 50 verhält sich so, als hätten sie vergessen, den Lottoschein abzugeben. Das Alter ist kein Problemfall, sondern ein Glücksfall. So hat Peter Gross sein Buch genannt und auch den Vortrag, den er in dieser Reihe gehalten hat, Glücksfall Alter. Und er ermuntert dazu, ähnlich wie die 81-jährige Ursula Lehr, die gewonnenen Jahre zu nutzen, auszukosten, zu bejahen, sinnvoll zu gestalten und zu genießen. Das ist eine neue Herausforderung. Das ist für Ursula Lehr Pro-Aging, nicht dagegen ankämpfen. Das wäre Anti-Aging und das ist eine Vergeudung der gewonnenen Jahre. Pro-Aging meint für Ursula Lehr, es kommt nicht nur darauf an, wie alt wir werden, sondern wie wir alt werden. Es kommt nicht nur darauf an, dem Leben Jahre zu geben, sondern den Jahren Leben zu geben. Es kommt darauf an, aus gewonnenen Jahren erfüllte Jahre werden zu lassen. Es will doch niemand außer ein paar Neurotikern ewig jung bleiben. Forever Young, das war ein Marketing-Schmäh, der dem Autor zwar viel Geld gebracht hat, aber als Ideal für ein gesundes Alter völlig untauglich ist. Wer nicht neurotisch ist, wünscht sich ein gesundes und kompetentes Älterwerden. Wesentliche Voraussetzung dafür ist Aktivität in jeder Hinsicht. Körperliche Aktivität, also Bewegung, geistige Aktivität und soziale Aktivität. Man könnte auch sagen, Voraussetzung ist etwas für sich selbst tun, die Eigenverantwortung, und etwas für andere tun, die Mitverantwortung. tätig sein, produktiv sein, das ist mindestens ebenso wichtig für die Gesundheit wie Bewegung oder gesunde Ernährung. Gesundheit und Produktivität sind eng miteinander verbunden. Nicht nur die Gesundheit beeinflusst die Produktivität, wie wir häufig meinen, sondern weit mehr beeinflusst die Produktivität, das Tätigsein, die Gesundheit, sagt Robert Butler. Wer rastet, der rostet. Das halte ich persönlich für einen dummen Spruch, denn rasten, innehalten, Pausen machen, ausruhen, das ist ganz wichtig. Richtig müsste es heißen, wer gar nichts mehr tut, der rostet. Von den Muskeln bis zum Gehirn gilt, Funktionen, die nicht gebraucht werden, die verkümmern ganz schnell. Erst heute Morgen hat mir noch eine Kollegin, die einen Unfall hatte, gesagt, dass ihr Arzt ihr erklärt hat, Muskeln, die 3 Tage lang, nur 3 Tage lang nicht gebraucht werden, die gehen um 60% zurück. So schnell geht es mit dem Verfall, mit dem Abbau. Das war das zweite Kapitel, was das Neue am Alter ist, das noch nie Dagewesene. Ein besonderes Anliegen ist mir das nächste Kapitel, die Zeit vor und nach der Pensionierung. Bei mir fragen viele Menschen, wie geht's in der Pension? Und ich muss dann immer aufklären, ich bin zum Glück nicht in Pension. Ich arbeite nur nicht mehr als Angestellter, als Knecht beim ORF, sondern ich bin jetzt selbstständiger, freier Erwachsenenbildner. Und ich werde selbstverständlich erst mit 65 in Pension gehen, aber auch dann natürlich nicht mit der Arbeit aufhören. Sie macht mir ja Freude, sie schenkt mir Anerkennung und Sinn. Wir leben mit einer völlig falschen gesellschaftlichen Einstellung, die seit Jahren getrommelt wird und die heißt, Arbeiten ist schlecht, um nicht zu sagen Scheiße, Freizeit ist super. Deshalb gibt es den Wunsch und den Zwang, möglichst früh in Pension zu gehen. Doch das ist, glaube ich, ein großer Irrtum, eine große Illusion. Man meint, Pension sei wie Urlaub, aber Urlaub ist begrenzt und deshalb kostbar. Dauerurlaub wird schnell ganz langweilig. George Bernard Shaw war überzeugt, ein immerwährender Feiertag ist eine gute, allgemein verständliche Definition von Hölle. Und in Abwandlung dieser Erkenntnis können wir sagen, Ruhestand, das ist die Hölle der Nutzlosigkeit. Man kann nicht nur Radfahren, Wellnessen, Skifahren, Bus- und Kreuzfahrten machen, ja, schon auch, aber nicht nur. Man braucht das Gefühl, noch gebraucht zu werden. Die Engländer sagen, feeling being needed. Das ist ganz entscheidend für die Lebensqualität im Alter. Man will nicht zum alten Eisen gehören, zu nichts mehr Nutze sein. Und dazu braucht es eine sinnvolle Aufgabe, eine sinnvolle Tätigkeit. Wer keine Aufgabe hat, gibt sich auf, sagt Ursula Lehr. Man muss müssen, sagt Adolf Verlaster. Das heißt, es braucht eine Aufgabe, die einen ruft, lockt, motiviert, für die es sich lohnt, am Morgen aufzustehen. Warum entsteht dieser Irrtum, diese Illusion, es sei das Beste, möglichst früh in Pension zu gehen? Die entsteht deshalb, weil die Arbeitsbedingungen für ältere Menschen nicht stimmen. Wenn die Bedingungen und die Atmosphäre stimmen, dann dreht sich der Wunsch nämlich um, weil dann sagt man, hoffentlich kann und darf ich das noch möglichst lange machen. Das Hauptproblem, warum die Arbeitsbedingungen nicht stimmen für ältere Menschen, das ist das zu viel, das zu große Pensum, die zu große Arbeitsdichte und der damit verbundene Zeitdruck und das Gefühl der Überforderung. Eine Bekannte erzählte mir kürzlich auf dem Markt, mein Mann kann jetzt mit 62 in Pension. Man hat ihn gefragt, ob er nicht noch ein Jahr bleiben könne. Dann bekomme er sogar mehr Abfertigung, nämlich 3 Gehälter. Und er hat gesagt, nein, ich kann nicht mehr, ich pfeife auf das Geld. Und so wie ihm geht es vielen. Sie sind fix und fertig und heilfroh, wenn sie sich in die Pension retten können. Das ist aber in Wirklichkeit ein Drama, eine individuelle und gesellschaftliche Tragödie. Warum sollte man zu einem bestimmten Kalenderdatum nicht mehr das machen, was man gut kann und hoffentlich auch gerne macht? Es war doch früher so und wahrscheinlich in der ganzen Menschheitsgeschichte, man hat weitergearbeitet, solange es ging. Zum Beispiel auf dem Bauernhof. Natürlich war es eine andere Arbeit und es war weniger Arbeit, aber man hat gearbeitet und man wurde gebraucht. Sie kennen sicher diese Beispiele vielleicht noch aus Ihrer eigenen Erfahrung von den Großeltern. Was haben die gemacht? Also zum Beispiel einfach zumindest Holz hergerichtet und den Ofen eingeheizt. Oder sie haben gekocht oder sie haben auf die Kinder geschaut, wenn die Eltern auf dem Feld waren. Ich erinnere mich an das kleine Bergbauerndorf, in dem ich meine Ferien verbringe, in Nufenen. Da ist eine alte Großmutter, hat ihren Enkel so wie ein Geißlein einfach an einem Strick gehalten, weil er war schneller als sie, sie hätte ihm nicht mehr nachspringen können. Aber eben, sie hat auf ihn geschaut, während die Eltern halt auf dem Feld beim Heuen waren. Oder auch andere Bereiche, zum Beispiel der alte Herr Mattis vom Spar Mattis in Dornbirn. Der hat das Geschäft schon längst seinem Sohn übergeben, aber er hat noch viele Jahre lang einfach die leeren Einkaufswagen wieder zurückgeschoben und hat dadurch natürlich den Kontakt zu seinen Kunden gehabt. Oder ich denke an eine bekannte Unternehmerin, deren Sohn auch hier sitzt. Sie hat bis ins hohe Alter einfach hat sie die Post erledigt, dass sie die Briefe zur Post gebracht hat, zur Bank geht oder dass man Kopien macht. Also eben die Arbeit muss schon eine andere werden und sie muss weniger werden, aber sie gibt den Menschen das Gefühl, noch gebraucht zu werden, noch dazuzugehören. Ich staune in der letzten Zeit, seit ich mein Augenmerk darauf gelenkt habe, die lebendigsten, die vitalsten und die zufriedensten alten Menschen, das sind die, die nach wie vor tätig sind. Einige Beispiele, die mir aufgefallen sind, nur um Ihr Augenmerk auch darauf zu lenken und die vielleicht als Vorbilder zu nehmen. Zum Beispiel Louis Drexel, der Spargründer, weit über 80, geht täglich in sein Büro. Ebenso der Vater von Bernd Marin, das ist ein Sozialforscher mit 91, geht täglich arbeiten. Ursula Lehr, 81, ehemalige Ministerin in Deutschland und Uniprofessorin, gibt nach wie vor Vorträge. Frau Winkler, das ist die Mutter eines Schusters in Dornbirn, der Schuhe repariert. Seit Jahren schaut sie immer gleich gut aus, tiptop gepflegt, stets beschäftigt, weil sie eine Aufgabe hat, nämlich ihrem ledigen Sohn im Geschäft zu helfen und für ihn auch den Haushalt zu machen. Und als ich sie das letzte Mal getroffen habe und gefragt habe, sagt sie mir, dass sie 82 ist und dass sie hofft, dass sie noch lange so rüstig ist und so arbeiten kann. Peter Gross, dieser Schweizer Soziologe, der auch schon hier war, er ist 72, auch er arbeitet natürlich als Autor und als Referent weiter. Heiner Geißler, der deutsche Politiker, ist 82, er ist ständig unterwegs als Vortragender, bei Podiumsdiskussionen als Autor, zuletzt war er ja Vermittler in Stuttgart bei Stuttgart 21, mit 81. Alfons Bechter, der ehemalige Direktor des BGE Blumenstraße, der stellte nach seiner Pensionierung seine enorme Erfahrung dem Schulträgerverein der HLW Marienberg zur Verfügung und seit er dort ausgeschieden ist, arbeitet er als Sachwalter. Ombudsmann Gottfried Feuerstein, den ich kürzlich getroffen habe, er ist 72 oder 73, er sagt auch, man braucht die Verpflichtung, sonst tut man etwas nicht. Bertel Widmer, der ehemalige Geschäftsführer von Blum, ist heute 76. Er hat bis heute seine Erfahrung im Vorstand der VKW Illwerke eingebracht. Günter Lampert, in Feldkirch ein bekannter Politiker, ist nach wie vor sozial engagiert und hilft vielen Menschen. Fredi Meyer, 76, ausgebildet als Sparkassenkaufmann, also hat kein Studium, war lange Landesrat, Seit 1999 ist er ehrenamtlich österreichischer Rotkreuz-Präsident. Er sagt, mir fehlt eigentlich gar nichts, ich fühle mich gesund und finde es persönlich wichtig, dass sich ältere Menschen im Pensionsalter nicht zurückziehen, sondern ihre Erfahrungen und ihr Wissen weitergeben. Davon profitieren alt und jung gleichermaßen. Bertram Jäger, er ist 82 oder 83, er ist auch nach wie vor ehrenamtlich engagiert bei den Special Olympics und für den Bau einer Schule in Äthiopien. Franz Fischer, er hat bis er 77 war, als Obmann den Hauskrankenpflegeverein in Vorarlberg geleitet. Dr. Georg Reisach, ein ehemaliger Benediktinerpater, der hat zwischen 50 und 60 sein Leben komplett umgestellt. Er hat ohne Geld und gegen enormen Widerstand begonnen, eine psychosomatische Klinik aufzubauen. Und er hat in dem Alter geheiratet und mit seiner Frau Magdalena 3 Kinder gezeugt. Und er hat die Kirche gewechselt und ist zur altkatholischen Kirche gegangen, wo man als Priester auch verheiratet sein kann. Heute ist er 80, nach wie vor Geschäftsführer von 2 großen psychosomatischen Kliniken im Allgäu. Und er sprüht nur so vor Ideen, vor Kreativität und vor Tatendrang. Willi Dannemeyer, ein Berater, auch er ist 78 und arbeitet täglich. Paul Habison, 79, war einst Geschäftsführer bei BASF. Seit 12 Jahren gibt er sein Wissen an Junge weiter. Ruhestand sei für ihn nie eine Option gewesen, sagt er. Wie großartig sind der über 80-jährige Jean-Louis Trintignant und die über 80-jährige Emmanuelle Riva in dem Haneke-Film Amour oder Liebe. Auch sie könnten schon lange in Pension sein. Gott sei Dank haben sie sich überreden lassen, diese Rollen noch zu verkörpern. Großartig. Und erst am Montag war ein schöner Bericht von Marlene Matt in den Vorarlberger Nachrichten. Marlene Matt schreibt sehr lesenswerte Artikel immer wieder, was wurde aus Menschen, die man früher gekannt hatte. Diesmal hat sie über Gebhard Halder geschrieben. Der einstige Landtagspräsident ist heute 70 und er arbeitet auf dem Bauernhof, den er auch schon längst an seinen Sohn übergeben hat. Er sagt, die Arbeit erfüllt mich und hält mich fit. Wenn ich möglichst lange in Gesundheit zu Hause arbeiten kann, bin ich glücklich. Und als neues Hobby sind seine 3 Enkel dazugekommen, die er zur Arbeit mitnimmt, auf dem Traktor oder zum Kühlholer und denen er am Abend auch manchmal ein Märchen vorliest. Es ist doch genau genommen eine Idiotie und eine Verschwendung menschlicher Ressourcen, menschlicher Erfahrung und Energie, dass man zu einem bestimmten Kalenderdatum von 100 oder 120% auf 0% gehen soll. Nichts mehr von dem machen soll, was man eben so viele Jahre gemacht hat und eben sehr wahrscheinlich sehr gut kann und auch gerne macht. Peter Gross, der hat gesagt, er hätte gern einen Friseur, der auch in seinem Alter ist, also um die 70. Denn er sagt, mit dem könnte ich wenigstens vernünftige Gespräche führen. Das kann ich mit der 18-jährigen Friseurin nicht. Erst recht würde er beim Kleiderkauf, bei der Geldveranlagung und beim Handykauf auch gern von Älteren beraten. Meine Erfahrung bei der Hausrenovierung, weil man oft bei solchen Beispielen sagt, ja, das sind halt Privilegierte, die weiterarbeiten können. Aber als wir unser altes Haus renoviert haben, da habe ich gesehen, es gibt so viel zu reparieren, auszubessern, nachzubessern, was den Firmen meistens lästig ist. Dafür haben die einfach gezielt, das interessiert sie überhaupt nicht. Aber Ältere, ehemalige, pensionierte Mitarbeiter, die können das bestens machen, die Schindeln ausbessern, die alten Türen und Fenster und Läden instand setzen. Es braucht nicht gleich neue. Schadhafte Verputze ersetzen. Das sind alles leichte, keine schweren Arbeiten. Aber sie brauchen Zeit, Sorgfalt und Erfahrung, die eben meistens die Firma nicht haben oder die man nicht bezahlen kann. Also ich denke eben auch Arbeiter, auch Handwerker hätten viele Möglichkeiten. Walter Heindl ist 57, er ist ein Konfiseur, also er hat ein Schokoladeunternehmen mit 130 Mitarbeitern Und er sagt erstaunlicherweise, er verlässt sich lieber auf die älteren Semester, sowohl in der Produktion als auch im Verkauf. Er sagt, sie sind teurer, klar, ihr Know-how muss sich ein Jüngerer aber erstmal erarbeiten. Verkäuferinnen über 60 sind in seinen Filialen keine Seltenheit. Er sagt, die haben keine Flausen mehr im Kopf, die sind Allrounder, die können alles und sie schauen nicht ständig auf die Uhr, wenn es in Saisonzeiten einmal etwas länger dauert. Und er ergänzt, Leute verfrüht in Pension zu schicken, ist eine Schande. Die Betriebe wissen nicht, was sie dadurch verlieren. Man hört immer wieder, dass der zunehmende Fachkräftemangel die Betriebe zwingen wird, anders mit den Alten umzugehen. Man sucht immer Fachkräfte, aber man hätte die Fachkräfte, wenn man sie nicht in Pension geschickt hätte. Die wären vor der Haustür. Die muss man nicht aus Indien oder aus Portugal oder von woher holen. Im Verein ASIP greifen pensionierte Manager jungen Unternehmen mit ihren Erfahrungen unter die Arme. Die Personalchefin der Erste Bank, die heißt Sabine Minarski-Bständig, die hat eine 65-jährige Kundenberaterin, die Teilzeit arbeitet und auf Senioren spezialisiert ist. Und die Personalchefin sagt wörtlich, die Qualität der Arbeit sinkt im Alter nicht, die Leidenschaft dieser Frau für ihre Arbeit will niemand missen. Und so gäbe es ganz viele Beispiele, achten Sie einmal selber darauf. Peter Gross stellt klar, mit den neuen Alten ist im Innern der Gesellschaft eine Klasse, eine Gruppe herangewachsen, die extrem kenntnisreich und belastbar ist, deren Potenzial aber partout nicht gesehen werden will. Wir, Sie sind diese Gruppe, die extrem kenntnisreich und belastbar ist, wo, wenn eben die Bedingungen stimmen, wo man diese Erfahrungen auch einsetzen kann. Und auch er fordert, jede Form von Zwangspensionierung muss aufhören. Natürlich eben müssen sich die Arbeitsbedingungen ändern und ich denke vor allem auch aus meiner eigenen Erfahrung beim ORF, das sind, der Umfang müsste weniger werden und wenn der Umfang weniger wird, wird automatisch auch das Tempo und der Rhythmus langsamer. Und das passt wieder für Alte, dann macht es wieder Freude. Wenn der Umfang zu viel ist, dann kommt man in eine Hetzerei hinein und man wird erschöpft und kommt ins Burnout. Das müsste sich ändern. Es ist nicht einzusehen, warum Betriebe hier so wenig tun. Größere Firmen müssen einen eigenen Mann in der Personalabteilung haben, der sich dafür einsetzt, was kann man mit den älter werdenden Arbeitern tun und Angestellten. Es dürfte auch keinen Gesichtsverlust bedeuten, einen Schritt zurückzutreten. Dass man sozusagen in der Hierarchie einen oder zwei Schritte tiefer sinkt. Also man muss nicht an der Spitze bleiben. Und es bräuchte natürlich intelligente Finanzierungsmodelle, wo man sich vorstellen kann, dass das Unternehmen einen Teil zahlt und die Pensionsversicherung einen Teil zahlt. Also beide müssen weniger zahlen, aber für den Betroffenen käme gleich viel heraus. Man müsste auch falsche Anreize überdenken, zum Beispiel, dass ein strenger Kündigungsschutz für Ältere kontraproduktiv ist, ähnlich wie beim Mieterschutz, wo man ja leere Wohnungen lieber leer stehen lässt, weil man denkt, die bringe ich nicht mehr hinaus. Beim jetzigen Modell der Frühpensionierung bin ich überzeugt, verlieren alle. Derjenige, der in die Frühpension geschickt wird, das Unternehmen, das das Know-how und die Erfahrung verliert, und die Pensionsversicherung und damit der Staat, die enorme Kosten hat. Durch altersgerechtes Arbeiten könnte man das umdrehen und alle würden gewinnen. Nicht alle verlieren, sondern alle würden gewinnen. Der Einzelne hat Arbeit und die damit verbundenen Kontakte und Anerkennung. Der Betrieb hat die Erfahrung, die Verlässlichkeit und die Loyalität der Älteren. Man muss eben vielleicht weniger zahlen und auch die Pensionsversicherung muss weniger zahlen. Und noch ganz wichtig, denke ich, die Jungen hätten dann nicht den Eindruck, dass sie nur noch in erster Linie für uns, für die Alten, für die Pensionen arbeiten müssen, sondern die würden auch sehen, die sind ja nach wie vor engagiert. Also es würde auch den Generationenkonflikt vermindern. Eine Zusatzbemerkung, die man in diesem Zusammenhang noch anbringen muss, dass für die alten Dienstnehmer so wenig getan wird, das hängt auch mit einer Überschätzung der Jungen zusammen. Irgendwie gilt in einer Gesellschaft des Jugendkultes ganz unbewusst die Schwarz-Weiß-Gleichung: Jung ist gut, alt ist schlecht oder zumindest nicht so gut. Dabei gilt wie überall, wenn man differenziert hinschaut: Junge können manches besser als Alte, anderes aber gar nicht. Und umgekehrt. Da lese ich kürzlich im Wirtschaftsteil des Standard Folgendes: Heute sind sogenannte HIPOs gefragt. HIPO ist die Abkürzung für High Potential, also die besten Talente, Junge mit tollen akademischen Abschlüssen, mit überdurchschnittlicher Qualifikation, Hochbegabte mit ausgezeichneten Noten, sogenannte Sonnenprinzen. Das sind HIPOs, die sind gefragt. Jetzt hat man 460 Personalchefs in Deutschland, Österreich und der Schweiz über ihre Erfahrungen mit diesen tollen, jungen Sonnenprinzen gefragt. Und was kam heraus? Trotz ihrer überdurchschnittlichen Qualität scheitern diese Jungen oft im Berufsalltag, und zwar wegen Selbstüberschätzung zu 94% und wegen mangelnder Fähigkeit zur Selbstkritik zu 89%. In den USA hat man unter 500 Top-Managern ebenfalls gefragt, welche Erfahrungen sie mit den jungen Hochbegabten haben. Und die Befragung ergab, diese HIPOs können praktisch nichts ordentlich, außer mit technischem Zeug umgehen. Aber es fehlen ihnen Problemlösungskompetenz, die Fähigkeit zur Zusammenarbeit, kritisches Denken, Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift, die Fähigkeit, klar zu kommunizieren und zu überzeugen. Also das Fazit: Es fehlt diesen einseitig hochbegabten jungen Menschen an Menschlichkeit oder an dem, was man heute diese Soft Skills bezeichnet. Irgendwie sind sie krank, neurotisch, weil sie sich selbst nicht kennen. Das ist bei manchen Alten auch so. Die sind nicht automatisch menschlicher und toleranter. Und dennoch, was diesen hochbegabten Jungen fehlt, das hätten viele alte, erfahrene, verlässliche und loyale Mitarbeiter. Sie können besser einschätzen, was möglich ist. Sie unterschätzen sich eher. Wir sind oft selbstkritisch bis zur Zerknirschung und sind deshalb vorsichtig und abwägend. Noch etwas muss ich in diesem Zusammenhang erwähnen. Bernd Marin, den Sie kennen, wahrscheinlich ein österreichischer Sozialforscher, der sich viel mit Pensionsfragen beschäftigt, der schreibt immer wieder ganz bissige und kantige Kommentare im Standard. Und da weist er immer wieder darauf hin, dass Arbeit und Erwerbsstreben das beste Anti-Aging-Mittel ist. Arbeit und Erwerbsstreben neben der Liebe. Die Liebe gehört auch dazu. Aber er konzentriert sich dann auf die Arbeit und sagt: Sinnvolle Arbeit, bezahlter Erwerb oder unbezahltes Ehrenamt ist stets anregend, anstrengend, befriedigend, vorteilhaft für andere und für sich selbst, sofern in Maßen nicht zwanghaft süchtig ausgeübt. Er stützt seine Aussage auf die Erfahrung mit seinem Vater, der, wie gesagt, mit 91 noch jeden Tag arbeiten geht, und er sagt, er schaut aus und wirkt wie ein 75-Jähriger. Er stützt seine Aussage aber vor allem auch auf die zunehmende Zahl von Forschern und Studien, die zeigen, dass Frühpensionierung Gedächtnis und Geist vorzeitig beschädigen, kognitive Fähigkeiten reduzieren, Gedächtnisschwund schon bei jungen Senioren bewirken und Verfall durch Inaktivität beschleunigen dürfte. Je früher Menschen in den Ruhestand wechseln, schreibt Marin, desto rascher verfallen mit dem Arbeits- und Erinnerungsvermögen auch die kognitiven Fähigkeiten. Erfüllende Aufgaben und sogar anspruchslose Arbeiten dürften umfassender stimulieren als noch so virtuoses Klavierspielen, Schachspielen, Bridgespiel, Kreuzworträtsel lösen und Sudoku. Dann erwähnt er noch, eine junge Gerontologin und Medizinerin ist der Frage nach dem Zusammenhang von Frühverrentung und Wohlbefinden nachgegangen mit bestürzenden Befunden. So waren Wohlbefinden, Gesundheit und Lebensqualität von Frührentnern signifikant niedriger und Depressionen häufiger als bei Menschen, die weiter gearbeitet haben und bei Normalpensionisten. Und das war auch dann so, wenn man die Personen herausgerechnet hat, die bei der Pensionierung schon einen schlechten Gesundheitszustand hatten und deshalb in Frühpension gegangen sind. Zwangsverrentung macht natürlich noch unglücklicher als freiwillige Frühpension, schreibt er. Österreich hat ja mit 76,4% die weitaus höchste Frühverrentungsquote in Europa. Unser gesetzliches Pensionsantrittsalter für Männer beträgt 65 Jahre, das tatsächliche liegt aber bei 58. Darum ist es sinnlos, wenn irgendjemand wieder vorschlägt, man müsste das Pensionsalter erhöhen auf 67. Na, überhaupt nicht. Man müsste nur schauen, dass das tatsächliche Pensionsantrittsalter sich dem gesetzlichen nähert. Und dann sagen alle Experten, wäre die Finanzierung der Pensionen überhaupt kein Problem. Diese Lücke von 7 Jahren, das ist das große Problem. Und Bernd Marin sagt es denn auch, der Staat subventioniert und wir bezahlen Unsummen für die Förderung von Unglück und seelischem Elend durch die Frühpensionierungen statt Förderung von Wohlfahrt und Wohlbefinden. Selbstbetörender und selbstzerstörender geht's wirklich nimmer, sagt der Bernd Marin. Ja, ich habe jetzt geredet über die Tätigkeiten im Beruf. Aber ich möchte noch zwei andere anführen. Man kann natürlich nach der Pensionierung auch eine Aufgabe finden, indem man etwas ganz anderes macht als im Beruf. Indem man etwas nachholt, was man schon immer machen wollte, aber nicht konnte. Oder indem man ein Hobby zur Aufgabe macht. Auch hier habe ich wieder Beispiele gesammelt. Ein Uniprofessor, der hat mir gesagt, mit seiner Pensionierung werde er aufhören und werde Holzschnitzer, dass er das Holzschnitzen lernt. Ein Buchhalter, der hat nach seiner Pension einen eigenen Weinberg angelegt und macht jetzt seinen eigenen Wein in Ungarn. Eine Journalistin, eine Kollegin von mir, die hat nach ihrer Pensionierung die Landwirtschaftsschule in Hohenems besucht und hat sich ausbilden lassen zu einer Fachfrau für Heilkräuter. Ein ehemaliger Schulkollege von mir, der kaufmännischer Angestellte war, hat ebenfalls die Landwirtschaftsschule in Hohenems besucht und setzt sich jetzt für die Erhaltung alter Sorten ein. Eine Sekretärin, also das sind lauter Fälle, die ich kenne, das sind keine Fantasien, was ich jetzt da erzähle. Eine Sekretärin, die immer schon andere Länder kennenlernen wollte, die arbeitet jetzt in ihrer Pension freiwillig ein paar Monate in einem Gästehaus in Israel mit und ist total fasziniert von dieser Aufgabe. Oder es gibt Männer und Frauen, die ein Seniorenstudium machen, weil es in ihrer Jugend nicht möglich war, dass sie studieren gingen. Das können sie jetzt nachholen. Oder Veronika Seifert, die im Spital gearbeitet hat und bisher nur in ihrer Freizeit Achtsamkeitsseminare und Trainings anbieten konnte, die kann das jetzt nach ihrer Pensionierung ausschließlich tun, woran ihr Herz hängt. Und sie wird sicher nicht mit 60 oder mit 65 damit aufhören. Ein Gipser und Bodenleger, der Armin Loacker aus Götzis, der sorgt beim Verein Reinschauen dafür, dass das Rheinbähnle am Leben bleibt, erhält die Loks instand und fährt 2 bis 3 Mal in der Woche. Nicht immer zur Freude seiner Frau, sagt er, aber ich denke, das ist auch, das andere ist wichtiger. Im Zug treffe ich kürzlich einen ehemaligen Verkaufsleiter. Was macht er? Ich frage jetzt immer die Leute, was machen Sie? Wie haben Sie den Übertritt in die Pension geschafft? Er hat die Betreuung und den Aufbau von Gebetskreisen im Land als Aufgabe übernommen. In aller Stille, den kennt niemand, der schreibt keine Leserbriefe. Er besucht aber Leute im ganzen Land, redet und betet mit ihnen und ist zutiefst erfüllt von den Begegnungen und Erlebnissen. Und zudem, erzählt er mir, hat er ein anspruchsvolles Hobby, nämlich eine große Modelleisenbahn, die man noch händisch steuern muss, also die nicht elektronisch gesteuert wird. Und gelegentlich, sagt er, lade ich ehemalige Chefs, Geschäftsführer und Verkaufsleiter ein und sie spielen dann ein paar Stunden lang. Und das Höchste ist, wenn es zu keinem Zusammenstoß kommt. Und er wirkt sichtlich begeistert, zufrieden und dankbar und ich spüre, das Leben macht ihm wirklich Freude. Mein Vater, der war Fabriksarbeiter und hatte einen Acker, bis er 90 war. Das war seine Aufgabe, die ihn rief, zumindest von April bis Oktober und die ihn forderte. Natürlich, er war oft so erschöpft am Abend, dass er kaum mehr essen konnte, so kaputt war er. Aber er hatte eine Aufgabe. Er machte sich genaue Notizen, wann er was gepflanzt hatte, bei welchem Mond und bei welchem Wetter und wie er das gedüngt hat. Der Winter, der war schwierig. Da gab es nichts zu tun. Das waren immer ganz schwierige, auch gesundheitlich, ganz schwierige Monate. Wenn dann der Frühling kam, da ging es wieder aufwärts. Bis 90, dann hat die Kraft dann nachgelassen. Oder in Vorarlberg ein Hobby, das für viele Männer sehr wichtig ist, Holzer. Das ist zwar sehr gefährlich, man kann da schon einen Finger oder etwas verlieren, aber trotzdem, da leben viele auch, da gehen sie auf. Oder ein 50-jähriger Mann, der hat mir eine berührende Geschichte von seinem Vater erzählt. Der Vater war Handwerker und hatte einen kleinen Betrieb, aber nach der Pensionierung habe er sich gehen lassen und sei versumpft, sagt der Sohn. Er saß nur zu Hause, war verbittert und enttäuscht, brauchte den ganzen Vormittag, um die Zeitung von vorne nach hinten und umgekehrt zu lesen. Ich meine, da muss man ja trübsinnig werden. Da riet ihm ein ehemaliger Lehrer, er solle doch seine Lebenserinnerungen aufschreiben. Und das war ein Volltreffer. Der alte Mann, sagt sein Sohn, nahm sofort ein altes Auftragsbuch, das er noch hatte, und begann zu schreiben. Und allmählich änderte sich auch fast unglaubliche Art alles. Das Aufschreiben brachte die Wende, der Mann blühte auf. Seine Kinder erfuhren jetzt Dinge, die sie nie von ihm gehört haben. Zum Beispiel die Zeit im Krieg, was er da erlebt hatte und danach. Und sie sahen, das ist auch ganz wichtig für die Kinder, wenn man dann den alten Vater, die alte Mutter nicht mehr nur als Vater oder als Mutter sieht, sondern auf einmal als Mensch mit einem eigenen Schicksal. Der Vater, der vorher hart war, der wurde weich. Er entschuldigte sich sogar für Fehler und für die Strenge in der Erziehung. Vater und Kinder konnten sich versöhnen und auf eine neue Art schätzen. Und das Verhältnis der erwachsenen Kinder zum alten Vater wurde viel inniger. Jetzt hatte sein Leben wieder einen Sinn. Auch das ist eine Möglichkeit, eine Aufgabe. Und etwas Drittes, also neben den beruflichen Aufgaben, die man fortsetzen oder finden kann, die Hobbys, die man pflegt, dass man ganz was anderes macht, eine dritte wichtige und große Quelle von Sinn und damit von Glück und Zufriedenheit, das sind familiäre und ehrenamtliche Aufgaben. Auch wiederum einige Beispiele, die ich zusammengestellt habe. Ganz allgemein Großeltern, die ihre gestressten, erwachsenen Kinder entlasten, indem sie die zeitweise Betreuung von Enkelkindern übernehmen und so zum Beispiel den Wiedereinstieg der Mama in den Beruf ermöglichen. Oder Großeltern, die einspringen, wenn ein Kind krank wird. Das ist ja für Berufstätige ganz schwierig. Was machen die, wenn das Kind plötzlich krank ist? Wenn da die Großmutter oder der Großvater kommt, wunderbar. Großeltern, die für ein Wochenende, für ein oder zwei Wochen die Enkelkinder übernehmen, damit die Eltern einen Kurzurlaub als Paar genießen können. Großväter, die ihren erwachsenen Kindern beim Hausbau helfen. Ich kenne solche, die haben zwei oder drei Häuser noch gebaut in der Pension. Oder die Frau, die sich um das eigene behinderte Kind oder um das behinderte Enkelkind kümmert und dafür Verantwortung übernimmt. Das hat ein Kollege zum Beispiel in seiner Pension gemacht, das behinderte Enkelkind. Oder Großeltern, die sich um ihre Enkel kümmern, weil zum Beispiel ihre Tochter der Mutteraufgabe nicht gerecht werden kann, weil sie drogenabhängig ist oder psychisch krank. Oder ganz allgemein gilt, Enkel machen total glücklich. Nicht zuletzt deshalb, weil die Großeltern heute mehr von den Enkeln lernen als umgekehrt. Enkel erleichtern das Altwerden, Enkel versöhnen mit dem Altwerden und mit dem eigenen Ende. All diese Aufgaben können natürlich nicht nur von den leiblichen Großeltern gemacht werden, sondern zum Beispiel auch von Paaren, die kinderlos geblieben sind, die selber keine Kinder haben und die dann bei Nachbarn oder bei Bekannten als Leihgroßeltern einspringen. Zum Beispiel mein Freund Helmut und seine Frau Magda, die haben eine iranische Flüchtlingsfamilie betreut. Der Vater hatte auch ein furchtbares Schicksal, er wurde im Iran eingesperrt und gefoltert. Und sie haben es übernommen, den beiden Kindern beim Lernen zu helfen. Das war unheimlich wichtig, das hätten die Eltern nicht machen können. In Wolfurt, da gibt es eine Handwerkerschule, in der Senioren Kindern handwerkliche Fähigkeiten beibringen. Der Walter Eberle hat es initiiert. Pensionierte Handwerker der Wolfurter Seniorenbörse gestalten lehrreiche Nachmittage für Mädchen und Buben. Ganz was Wichtiges. Viele Kinder haben heute überhaupt keine Möglichkeit mehr, handwerkliche Fähigkeiten kennenzulernen. Also nur einfach zu hämmern oder irgendwo zu sägen, geschweige denn auch wirklich etwas zu machen. Dort lernen sie das. Eine faszinierende Idee. Die Quelle von Sinn und Glück ist natürlich auch jedes ehrenamtliche Engagement. Und da gibt es eine Fülle bei der Telefonseelsorge, im Krankenpflegeverein und bei vielen anderen Vereinen, bei der Hospizbewegung, bei der Sachwalterschaft, bei den Seniorenbörsen in den verschiedenen Gemeinden, bei den Sozialpaten und der Seniorenarbeit der Caritas, beim Familienempowerment des Vorarlberger Kinderdorfes, bei Tischlein deck dich von Elmar Stüttler und. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo Ihre Fähigkeiten gesucht und geschätzt sind und wo Sie Sinn und Zufriedenheit und Belohnung bekommen. Etwa ein Drittel der über 60-Jährigen ist ehrenamtlich engagiert. Ich möchte noch weitere Beispiele bringen, die ich von Ursula Lehr gehört habe, was es da noch alles gäbe. Zum Beispiel Begleitdienst für Schulanfänger zur Schule, Besuchsdienste im Krankenhaus, Besuchs- und Begleitdienste in Altenheimen. Also es ist wichtig, zum Beispiel ganz alte Menschen zu begleiten zum Besuch eines Arztes. Das habe ich bei meinem Vater gesehen. Das ist wirklich ganz schwierig, wenn jemand vielleicht nicht mehr gut sieht oder nicht mehr gut gehen kann, ist es unmöglich, allein zum Augenarzt oder zum Zahnarzt oder gar ins Krankenhaus zu gehen. Die brauchen eine Begleitung. Aber auch Begleitung dieser Menschen im Altenheim zum Besuch eines Museums, eines Theaters oder eines Konzertes. Oder Hilfen in Behörden und bei Banken, beim Ausfüllen von Formularen mit zittriger Schrift und eben mit Sehschwäche, die können das nicht. Die Angestellten haben heute keine Zeit mehr. Oder Großelterndienste, also auch Leihoma und Leihopa für Zugezogene, deren Großeltern ja nicht hier sind. Oder Senioren, die Schulabgängern bei der Berufswahl und bei der Ausbildungsplatzsuche helfen und in den ersten Jahren ihres Berufslebens sie auch begleiten. Oder Seniorpartner in den Schulen helfen, Konfliktsituationen zu entschärfen. Seniorpartner helfen vor allem auch ausländischen Kindern und Jugendlichen. Sie fördern ihre Lese-, ihre Sprach- und ihre Schreibkompetenz. Senioren leisten Hilfe den Helfenden. Das heißt, sie lösen stundenweise pflegende Angehörige oder das Pflegepersonal ab. Senioren als freiwillige Spaziergangsbegleiter holen Demenzkranke einmal in der Woche zu einem 2- bis 3-stündigen Spaziergang ab. Senioren arbeiten als Experten in Entwicklungsländern wie Hugo Oelz, Peter Ploner und andere im Projekt Fidesco, wo sie in Nigeria im Metall- und Elektrobereich 30 Lehrlinge ausbilden. Oder ein Kollege von mir, Rainer Elmenreich, der als Techniker bei der Renovierung eines Bildungshauses in Nazareth einige Monate gearbeitet hat. Die kommen alle total begeistert zurück von diesen Erfahrungen, also die sie da machen können. Senioren, die jungen Existenzgründern zur Seite stehen. Die Caritas in der Schweiz organisiert für Pensionisten Arbeitseinsätze bei Bergbauern und ermöglicht dadurch eine Fülle von Erfahrungen. Einer hat es erzählt, nämlich sie erleben, dass sie gebraucht werden. Der Tag bekommt eine Struktur und gleichzeitig eine Abwechslung durch die neue Arbeit, durch die neue Umgebung, durch die neue Familie. Die eigenen Sorgen und Wehwehchen werden relativiert und man vergisst sie eine Zeit lang. Es entstehen neue Freundschaften mit den Familien des Bergbauern und mit anderen Teilnehmern des Einsatzes. Sie erleben die wohltuende Gemeinschaft der Generationen, die Gemeinschaft von Jung und Alt statt dem Generationenkonflikt. Sie erleben Solidarität. Sie lernen neue Menschentypen kennen, mit denen sie sonst keine Berührung hatten. Und schließlich ist das Ganze wie ein Aktivurlaub. Man fühlt sich nachher fit und erholt und es ist die beste Depressionsprophylaxe fürs Alter. Organisationen erkennen und nützen noch viel zu wenig diese Bedürfnisse und diese Kompetenzen und diese Potenziale der Alten. Ein Fazit von all diesen vielen Beispielen. Noch vor wenigen Jahrzehnten ging es in der Seniorenarbeit um die Frage, was können wir, was kann die Gesellschaft für die Senioren, für die alten Menschen tun? Heute müssten wir diese Frage umdrehen und fragen, was können wir, was können die Senioren, die alten Menschen für die Gesellschaft tun? Das erinnert mich an Viktor Frankl, der stets betonte, es geht nicht um die Frage, was erwarte ich vom Leben, sondern was erwartet das Leben von mir? Es geht nicht um die Frage, wird mir das Leben gerecht, sondern werde ich dem Leben gerecht? Ja, die Zeit ist bald um. Noch 3-4 Minuten zu einem letzten Thema, das mir noch wichtig ist. Das heißt Generativität oder das Erbe des Alters. Eine Frage, die sich im Alter zunehmend stellt, ist die Frage nach den Spuren, die wir hinterlassen, nach dem, was bleibt von uns, wenn wir gehen. Im Wissen um die eigene Sterblichkeit wollen wir, dass etwas von uns weiterlebt. Die Sehnsucht des Menschen, über sich selbst hinauszuweisen, ist ein menschliches Grundbedürfnis. Also die Sehnsucht, mehr zu sein als eine gut funktionierende Ich-AG in einer Spaßgesellschaft. Und für diesen Wunsch steht das Wort Generativität. Generativität bezeichnet den Wunsch, über das eigene Leben hinauszuweisen, Spuren zu hinterlassen und etwas an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben. Anders als der Drang nach Selbstverwirklichung ist der generative Prozess von dem Verlangen gekennzeichnet, Verantwortung für die nachfolgenden Generationen zu übernehmen und Spuren über das eigene Leben hinaus zu hinterlassen. Das kann wieder auf ganz unterschiedliche Weise geschehen, durch eigene Kinder, die man liebevoll großzieht, durch die Fürsorge für Jüngere als Lehrer, als Mentor, als Berater, durch die Weitergabe von Traditionen und von sozialem Verhalten und emotionalen Mustern und über die Vermittlung von praktischen Fertigkeiten und Alltagswissen. Dementsprechend unterscheidet man zwischen biologischer, elterlicher, kultureller und technischer Generativität. Alte Menschen können durch eine Vielzahl von Aktivitäten einen Beitrag für das Gemeinwesen leisten. Sie können ihre kulturellen, technischen, emotionalen Fähigkeiten an Jüngere weitergeben. Das Nachhaltigste, das man im Leben schaffen kann, das sind ganz einfach Kinder. Sie sind weit nachhaltiger als Erfolg und Ruhm. Die verblassen ganz rasch. Die Bücher, die man geschrieben hat, die werden schon nach wenigen Jahren nicht mehr aufgelegt und landen beim Flohmarkt oder beim Altpapier. Kinder, die leben weiter. Generativität wird bereichert durch einen ethischen Gedanken, nämlich im Sinne künftiger Generationen zu handeln. Gerade ältere Menschen sollten in einer Gesellschaft Einfluss nehmen, denn wir können freigestellt von den vielen Pflichten des Lebens auf die Notwendigkeit kulturellen und ethischen Denkens hinweisen. Thomas Druyen meint, dass die Probleme der Welt nicht gelöst werden von bleiernen oder unaufrichtigen oder korrupten Politikern, nicht von größenwahnsinnigen Konzernlenkern, nicht von sensationslüsternen Wissenschaftlern, nicht von aufgeblasenen Prominenten und nicht von oberflächlichen Medien, sondern er meint, die Probleme der Welt könnten gelöst werden durch den Mut der Alten, die Wahrheit zu sagen. Er schreibt, ältere Menschen können aus den gesellschaftlichen Pflichten von Zurückhaltung, Anpassung oder Gefälligkeit heraustreten und es riskieren, aus ihren Lebenserfahrungen Einsichten zu formulieren, die der Verteidigung und Erhaltung von Werten dienen. In der Loslösung von kurzzeitigen Emotionen, von weitreichender Berufsplanung und entwürdigendem Opportunismus könnten ältere Menschen die Rolle des Shakespeare'schen Narren übernehmen, um den tatsächlich närrischen Vertretern von Charakterlosigkeit, Profitgier und Selbstüberschätzung einen Spiegel vorzuhalten. Durch die Befreiung von Zwängen, von beruflichen und institutionellen Zwängen, das ist mir erst klar geworden, seit ich weg bin vom ORF, wenn man in einer Institution drinnen ist, steckt man in einem Korsett. Egal, ob das ein Priester, ein Lehrer oder ein Arzt ist, die Institution ist unheimlich mächtig. Und erst nachher, wenn dieses Korsett weg ist, dann ist man frei. Durch die Befreiung von diesen beruflichen und institutionellen Zwängen, vom Zwang zum Konformismus, zur sogenannten politischen Korrektheit, tun sich neue Freiräume auf. Man kann sie nutzen. Vor allem auch die Freiheit des Denkens wird größer. Viele werden erst im Alter mutig und authentisch und ehrlich, weil sie nichts mehr verlieren können, weil sie nicht mehr konform gehen müssen mit der Masse. Der Philosoph Odo Marquardt meint, die Kompetenz, die das Alter auszeichnet, ist die Schandmaulkompetenz. Und er meint damit, man kann im Alter schamlos offen sein, man kann unabhängig denken, reden und schreiben. Und Jakob Grimm hat ebenfalls die Befähigung und die Pflicht älterer Menschen hervorgehoben, die Wahrheit zu sagen. Je näher wir dem Rande des Grabes treten, schreibt er, desto ferner weichen von uns sollten Scheu und Bedenken, die wir früher hatten, die erkannte Wahrheit, da wo es an uns kommt, auch kühn zu bekennen. In diesem Sinne halten wir es mit Mahatma Gandhi und werden wir als Ältere selbst zur Veränderung, die wir in der Welt sehen möchten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank. Jetzt bestünde natürlich noch die Möglichkeit, wenn Sie Lust, Zeit haben, noch für ein kurzes Gespräch oder eine kurze Diskussion, für Fragen, für Bestätigung oder Kritik dessen, was ich gesagt habe, für Ihre eigenen Erfahrungen mit dem Thema, denn da sitzen ja ganz viele Expertinnen und Experten. Bitte, ja. Das Mikrofon kommt gleich.
Ja, ich bin 67 Jahre. Ich lebe seit 27 Jahren in der Schweiz. Ich bin durch einen Burnout. Bin ich mit 58 Jahren ausgestiegen. Ich war in leitenden Positionen. Ich habe gedacht, das wäre toll. Das war aber gar nicht toll nach 3 Jahren. Die hat die Arbeit mir gefehlt. Ich habe dann mittlerweile eine Selbsthilfegruppe in Bregenz und gehe auch mit Behinderten in die Ferien. Ich kümmere mich, soweit es geht, um Leute, die schwach sind. Da greife ich ein und trotzdem würde ich gerne mehr machen. Aber mein Thema ist heute, das gefällt mir nicht. Es gibt so viel Ehrenamtliches. Warum kriegt man keine kleine Anerkennung? Das würde mir gefallen. Warum muss ich alles, wo andere wieder Geschäfte mit mir machen und früher schon gemacht haben, ich habe viel Geld für andere gegeben und weniger für mich. Und da sperrt sich was bei mir. Ich hätte wirklich Kapazität und es hat mich vieles angeregt und ich weiß das auch. Aber nicht mehr alles gratis. Danke.
Vielen Dank. Ich kann es nur bestätigen, ich glaube auch, natürlich, wenn jemand genug finanzielle Mittel hat, dann kann man auch gerne etwas gratis machen. Aber für manche Menschen wäre es sehr wichtig, dass das auch mit Entgelt oder auch vielleicht, wenn sie noch junge Alte sind, auch noch mit Versicherungszeiten verbunden sind, damit schlussendlich die Pension dann höher wird. Ja. Gibt es weitere Wortmeldungen? War mein Vortrag zu positiv, zu einseitig, zu blauäugig? Das kann schon sein, er war sicher auf eine Art einseitig, aber eben darum, weil über die eben immer kleinere Gruppe von Menschen, die Probleme im Alter haben, eben gesundheitliche Probleme zum Beispiel, da denke ich, wird ganz viel geredet. Es gibt ganz viele Vorträge und Informationen darüber, aber eben auch, ich habe das in einem Artikel für die Krankenpflegezeitung geschrieben, der hinten dann auch aufliegt, auch wenn 20% Menschen von einer Krankheit oder einem Problem betroffen sind, heißt das ja immer noch, 80% sind davon nicht betroffen und über die redet niemand. Ich habe heute meinen Fokus eben auf die gelenkt, die, wie gesagt, in dem Sinn keine Probleme haben, aber über die man dann nicht redet und wodurch eben dann der Eindruck entsteht, Alter bedeutet eben zwangsläufig Krankheit, Verfall, Gebrechlichkeit, Verlust, Pflegebedürftigkeit, Demenz und so weiter. Wie gesagt, es ist wichtig, dass man darüber redet, aber man darf in meinen Augen nicht das große Potenzial der anderen Menschen, die zum Teil einfach herumhängen, das darf man nicht außer Acht lassen. Insofern war mein Vortrag sicher einseitig. Wenn es keine dringende Wortmeldung mehr gibt, dann möchte ich zum Schluss kommen, mich zunächst noch einmal bedanken für Ihr Interesse, dass Sie zu diesem Thema gekommen sind. Ich bedanke mich bei den Kollegen, die diese Übertragung unterstützt haben. Marius Kekka ist der für den Ton verantwortlich war, an der Kamera der Alexander Steinböck und Dietmar Brunner und Regie geführt hat Markus Götzsch. Was Sie hier als Video gesehen haben, das können Sie dann auch auf der Homepage der Arbeiterkammer sehen, wie auch von allen anderen vorhergehenden Vorträgen oder als MP3 zum Herunterladen, zum noch einmal nachhören. Ich danke der Gabi Pietsch für das Kartenmanagement, für die Anmeldungen. Danke auch Ihnen, dass es in der Zwischenzeit so gut klappt, dass Sie sich anmelden und wenn jemand nicht kommen kann, auch wieder absagt. Als Vertiefung, wie gesagt, ist möglich im Internet das noch einmal nachzuhören. Natürlich gibt es zum Thema Alter in der Zwischenzeit unzählige Bücher. Als Einstieg könnte ich 3 empfehlen. Also mir gefällt der Peter Groß gut mit dem Buch Glücksfall Alter. Der Markus Hofer mit seinem Büchlein Die zweite Halbzeit entscheidet, ist sicher ein guter Einstieg, eine gute Annäherung für Männer. Thomas Druyen, den ich oft zitiert habe, der hat sein Buch zwar erst vor 9 Jahren herausgebracht, aber es gibt es schon nicht mehr, Olymp des Lebens. Ein ganz hervorragendes Buch, das kann man nur mehr antiquarisch erwerben. Ursula Lehr, die hat ihren Vortrag über das Alter beendet, indem sie gesagt hat, wenn wir an die Zukunft denken, versuchen wir Optimisten zu sein. Und was heißt das? Der Optimist macht aus jedem Problem eine Aufgabe, die es zu lösen gibt. Und der Pessimist, der macht aus jeder Aufgabe ein Problem, dem er sich hilflos ausgeliefert sieht. Als Wegweiser für ein erfülltes Alter kann ein Text dienen, den Sie vielleicht kennen. Er wird Charlie Chaplin zugeschrieben. Man sagt, er habe ihn zu seinem 70. Geburtstag geschrieben. Es gibt auch Zweifel, ob das nicht jemand anderer geschrieben hat, aber ich finde, das ist egal. Der Text ist gut und wenn ihn wirklich der tolle Charlie Chaplin als 70-Jähriger geschrieben hat, das, denke ich, kann ein Programm, ein Leitfaden für jede und für jeden von uns sein. Der Text heißt, als ich mich selbst zu lieben begann. Als ich mich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind, nicht gegen meine eigene Wahrheit zu leben. Heute weiß ich, das nennt man authentisch sein. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, wie sehr es jemand beleidigen kann, wenn ich versuche, diesem Menschen meine Wünsche aufzudrücken, obwohl ich wusste, dass die Zeit nicht reif war und der Mensch nicht bereit. Und wenn ich selbst dieser Mensch war. Heute weiß ich, das nennt man Respekt. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben zu sehnen und konnte sehen, dass alles um mich herum eine Einladung zum Wachsen war. Heute weiß ich, das nennt man Reife. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin. Und dass alles, was geschieht, richtig ist. Von da an konnte ich ruhig sein. Heute weiß ich, das nennt man Selbstvertrauen. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich meiner freien Zeit zu berauben. Und ich habe aufgehört, weiter grandiose Projekte für die Zukunft zu entwerfen. Heute mache ich nur das, was mir Freude und Glück bringt, was ich liebe. Und was mein Herz zum Lachen bringt. Auf meine eigene Art und Weise und in meinem eigenen Rhythmus und Tempo. Heute weiß ich, das nennt man Einfachheit. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war. Von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von allem, was mich immer wieder hinunterzog, weg von mir selbst. Anfangs nannte ich es gesunden Egoismus, aber heute weiß ich, das ist Selbstliebe. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, immer Recht haben zu wollen. So habe ich mich weniger geirrt. Heute habe ich erkannt, das nennt man Bescheidenheit. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich geweigert, weiter in der Vergangenheit zu leben und mich um eine Zukunft zu sorgen. Jetzt lebe ich nur noch in diesem Augenblick, wo alles stattfindet. So lebe ich heute jeden Tag, Tag für Tag und nenne es Erfüllung, Bewusstheit, Achtsamkeit. Als ich mich zu lieben begann, da erkannte ich, dass mich mein Denken behindern und krank machen kann. Als ich mich jedoch mit meinem Herzen verband, bekam der Verstand einen wertvollen Verbündeten. Diese Verbindung nenne ich heute Herzensweisheit. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und mit anderen zu fürchten, denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten. Heute weiß ich, das ist Leben. Mit diesem Text schicke ich Sie gerne nach Hause, wünsche Ihnen alles Gute und Sie können eine Art kurze Inhaltsangabe zu dem heutigen Artikel liegen heute die, zum Teil die Zeitschrift auf, beziehungsweise Blätter auf zwei Seiten kopiert, wo diese einige Gedanken zu ziemlich beste Jahre festgehalten sind. Nochmals vielen Dank, dass Sie hier waren. Alles Gute für Sie.